Wetterfest glauben. Ich bin jetzt ja noch nicht so lange in Hamburg. Ich bin seit ungefähr 6 Monaten in dieser wunderschönen Stadt. Und von diesen 6 Monaten hat es gefühlte 7 geregnet. Ich habe schon überlegt, dass das heute, wenn es die Sonne geschienen hätte, hätte es nicht ganz so gewirkt vielleicht. Aber pünktlich zur Predigt hat es auch heute wieder geregnet. Es ist natürlich trotzdem eine total schöne Stadt und ich bin total gerne hier. Aber gefühlt kann man hier was sehr oft hören, was ein total dämlicher, blöder Spruch ist. Vielleicht habt ihr ihn schon selbst gesagt, bestimmt schon selbst gehört. Und das ist so ein Spruch, der ist auf 2 Arten blöd. Erstens, weil er, wenn ich nass, bibbernd in der Tür stehe beim Nachhausekommen, ihn nicht hören will, weil er mir dann auch nichts bringt. Und zweitens, weil er leider irgendwie auch wahr ist. Der Spruch ist, es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. So ist es. Wie gesagt, er ist irgendwie total dämlich, aber leider irgendwie auch wahr. Weil es stimmt ja, es gibt ja kein falsches Wetter. Ne? Wenn es regnet, dann regnet es halt. Es ist ja nicht so, dass man sich das aussuchen könnte oder dass man da eine falsche Entscheidung getroffen hat, sondern man muss sich irgendwie zu diesem Wetter verhalten. Man muss irgendwie lernen, Strategien entwickeln, mit diesem Wetter hier umzugehen. Die Alternative kann ja keine Lösung sein, nämlich aus Hamburg wegzuziehen. Und das wissen wir alle, das ist Quatsch. Das macht auch keinen Sinn. Darum, irgendwie muss man Strategien entwickeln, damit umzugehen. Ich musste zum Beispiel lernen, dass es durchaus sinnvoll ist, einen Regenschirm zu besitzen. Ich habe es erstmal in meinem Leben einen Regenschirm gekauft. Die nächste spannende Frage ist, werde ich jemals daran denken, ihn mitzunehmen? Es bleibt spannend. Wie gesagt, die Alternative wegziehen kann irgendwie nicht die Lösung sein, sondern was für Strategien entwickeln wir, mit diesem Wetter umzugehen? Die letzten Wochen und so diese Predigtreihe momentan ist die Frage, was für Strategien, was für Umgangsweisen lernen wir und wie bereiten wir uns darauf vor, auf das Unwetter in unserem Glaubensleben oder in unserem Leben allgemein eigentlich? Es ist gar nicht die Frage, ob es dir irgendwann in dein Glaubensleben reinhageln wird. Es ist eher die Frage wahrscheinlich wann. Und es ist gut, sich Gedanken zu machen, okay, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Zweifeln, mit Fragen um? Und darum haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie können wir einen Glauben entwickeln, der wetterfest ist, der auch mal eine steife Brise aushält und der Kahn nicht sofort kentert. Und heute eben Glauben in Glaubenskrisen. Glaube in Glaubenskrisen, wie gehen wir damit um? Was für Strategien wollen wir konkret entwickeln? Und ehrlich gesagt gibt es darauf gar nicht die eine Antwort. Es ist ja oft ein wenig komplizierter. Aber was ich heute machen will, ist, ich möchte im Prinzip, könnte man sagen, genau diese beiden Dinge angucken. Erstens mal nochmal, was ist eigentlich nochmal genau Glaube? Was kommt da in eine Krise? Und zweitens, was für Krisen gibt es? Also, was sind denn so die Himmelsrichtungen, aus denen der Wind dir irgendwie die Wolken in dein Glaubenslesen pusten kann? Und hier sitzt, vielleicht, da kannst du jetzt gerade von 2 Seiten drauf schauen. Entweder du sitzt hier und es ist eh noch alles entweder ein bisschen neu in deinem Glaubensleben oder dir geht's gerade gut, dann ist das total schön, dann ist das richtig gut. Dann möchte ich dich herausfordern, dir Gedanken drüber zu machen, vielleicht auch über die Fragen und die Zweifel von anderen. Ich möchte dich herausfordern, dir Gedanken darüber zu machen, worauf steht dein Glaube, worauf fußt dein Glaube. Weil, wenn man sich das nicht tut, wenn man es immer nur auf die lange Bank schiebt, ist es so ein bisschen, wie wenn man sich nie impfen lässt, nur weil man jetzt gerade nicht krank ist. Und sich mit Fragen und Zweifeln auseinanderzusetzen, ist ein bisschen so, wie sich ein Immunsystem aufbauen, mal ein paar Antikörper an sich heranlassen, die gesunde Dosis, die braucht nämlich jeder gesunde Organismus. Oder du bist genau an diesem Punkt, wo du eigentlich Lust hast, wegzuziehen. Wo du sagst, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf diesen ganzen Regen und irgendwie hagelt es mir gerade ständig rein und ich habe eigentlich Lust, es über Bord zu werfen. Dann möchte ich dich dazu ermutigen, dass es tatsächlich einen konstruktiven Umgang mit Zweifeln und Fragen gibt, weil Zweifel und Fragen an sich etwas total Konstruktives sind. Gleich noch eins. Ich möchte mir also angucken, was ist eigentlich die Chance des Zweifelns? Und um das rauszukriegen, müssen wir uns nochmal genau angucken, was ist eigentlich Glaube? Weil solange wir Zweifel als das Gegenteil von Glaube verstehen oder Glaube als die Abwesenheit von Zweifel, sind Zweifel nur blöd. Ich glaube aber, dass das ein großes Missverständnis ist. Dass es im Glauben gerade nicht darum geht, keine Fragen und Zweifel zu haben, sondern im Gegenteil, gerade mit Fragen und Zweifeln leben zu lernen. Die Bibel ist jetzt ja ein Buch, das eine ganze Menge Fragen aufwirft. Es wirft nicht nur Fragen auf, sondern da stellen auch ziemlich viele Leute ziemlich viele Fragen. Die Bibel ist überhaupt kein Buch, in dem Leute irgendwie so durch ihr Leben marschieren und alles klar haben. Im Gegenteil, die Bibel ist ein Buch voller Zweifler und voller Leute, die am Ringen sind mit Gott. Beispielsweise Mose. Mose hütet seit 40 Jahren die Schafe seines Schwiegervaters irgendwo im Hinterland. Und dann begegnet er Gott. Diese berühmte Geschichte am brennenden Dornbusch. Eine Stimme spricht zu ihm, voll die Gotteserfahrung. Und die Stimme sagt ihm: Mose, ich will dich nach Ägypten schicken und du sollst das Volk Israel aus der Sklaverei in die Freiheit führen. Go down, Moses. Zu Recht wirft es bei Mose erstmal ein paar Fragen auf. Die Fragen sind: Woher weiß ich denn, dass du mich schickst? Und Gott antwortet auf diese ganzen Fragen, die Mose stellt, so ein bisschen nach dem Prinzip: Ich bedanke mich für die Frage und beantworte eine andere. Das ist manchmal so, das war überhaupt nicht die Frage. Was für eine Antwort ist das denn? Zum Beispiel die Frage: Woran erkenne ich, dass du mich schickst? Und dann sagt Gott zu Mose: Du wirst es daran erkennen, wenn du hingegangen bist, wenn du das Volk in die Freiheit geführt hast, dann werdet ihr mich hier an diesem Ort anbeten. Danke. Das ist gerade nicht das Zeichen, das ich jetzt eigentlich brauche. Oder er sagt: Wer bist du überhaupt? Was soll ich zu den Israeliten sagen? Wer schickt mich denn zu ihnen? Berechtigte Frage. Und Gott gibt eine glasklare Antwort: Ich bin, der ich bin. Macht's auch noch nicht ganz klar. Aber was Gott sagt in diesem Satz, vor allem: Ich bin, der ich bin bei dir, ich werde bei dir sein, er gibt ihm keine Antwort, keine wahrheitsmäßige Antwort, die irgendwas erklärt, keine Antwort auf die Frage, warum oder wie genau. Aber was er sagt ist: Egal was passiert, ich werde bei dir sein. Ich werde mit dir sein. Was verlangt Gott von Mose also? Er möchte, dass Mose sich zuerst auf diese Beziehung einlässt. Und das ist schon der erste ganz wichtige Punkt. Im Zentrum von unserem Glauben stehen keine richtigen Aussagen. Im Zentrum von unserem Glauben steht nicht eine dogmatische Abhandlung, die sagt: Diese 5 Sätze musst du glauben und dann hast du Glaube. Das musst du für wahr halten. Glaube ist kein für wahr halten, sondern Glaube ist im Kern eine Beziehung. Wenn wir hier zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, dann feiern wir nicht oder dann kommen wir nicht hierher, um lauter Richtigkeiten auszutauschen und auswendig zu lernen, sondern gleicht es mehr so dem Feiern von einem Geheimnis, von einer Beziehung. Denkt an eine Beziehung, die euch viel bedeutet, zu einem Menschen, der euch ganz wichtig ist, der euch viel bedeutet. Am Anfang von dieser Beziehung habt ihr vielleicht eine Vorstellung davon gehabt, wer dieser Mensch ist. Ein bisschen so gewusst, wie er tickt, wie er aussieht, äußerlich. Aber würdet ihr jetzt sagen, ihr habt ihn wirklich gekannt? Beziehungen leben davon, dass man dieses Wagnis eingeht, sich auf jemanden einzulassen, ohne ihn verstanden zu haben. Im Gegenteil, oft ist es eher so, gerade in faszinierenden Beziehungen, in Beziehungen, die irgendwie spannend sind und spannend bleiben, je näher ich einer Person komme, desto fremder wird sie mir manchmal. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Effekt auch manchmal kennt. Natürlich lerne ich die Person auch besser kennen und es wird immer intimer, aber es bleibt immer so ein Rest Fremdheit und manchmal wird er sogar größer, je näher ich der Person komme. Vielleicht kennt ihr von Harry Potter diese Koffer, diese Reisekoffer. Annika kennt ihn. Das sind diese Koffer, die sehen ganz normal aus wie normale Reisekoffer, aber da passt unendlich viel rein. Man kann seinen ganzen Hausrat im Prinzip mitnehmen. In nur so einem kleinen Koffer. Ist natürlich ein magischer Koffer. Aber ich finde, er ist ein ganz schönes Bild. Der ist nach außen relativ überschaubar, aber innen wie ein riesiges eigenes Universum. Ich finde, es ist ein ganz schönes Bild dafür, wie es manchmal ist, wenn wir Menschen kennenlernen, die erstmal nach außen gesehen recht überschaubar sind. 1,80 groß, blond, Brille. Aber wenn man ihm näher kommt, dann merkt man, was für eine Welt eigentlich dieser Mensch ist, was für eine eigene. Und wenn es schon bei Menschen und bei menschlichen Beziehungen der Fall ist, wie viel mehr wird es dann bei einer Beziehung zu Gott sein? Ich glaube, je näher wir Gott kommen, je mehr Antworten wir auch darauf finden, wie Gott ist, wie er funktioniert, wie er tickt, wie er bei uns im Leben auch handelt, desto mehr Fragen wird es auch immer wieder aufwerfen. Weil jede Beziehung dieses geheimnisvolle Element hat. Und die Chance, das Potenzial des Zweifelns und des Fragenstellens ist, dass wir immer tiefer eindringen in dieses Geheimnis. Wir werden dadurch immer mehr Fragen aufwerfen und vielleicht immer noch neue Zweifel bekommen, aber wir kommen trotzdem auch irgendwie weiter. Und Zweifel und Fragen sind so eine Art Ausdruck dessen, dass ich gar nicht Gott bin, dass ich auch Gott nicht sein muss. Ich muss nicht alles wissen, ich muss nicht alles verstehen. Fragen und Zweifel können in der Hinsicht was total Befreiendes sein, weil ich zugeben muss, ich hab's nicht alles verstanden. Und wahrscheinlich werde ich es auch nicht alles verstehen. Und je mehr ich verstehe, desto mehr Fragen werden mir wieder kommen. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass der Gott, wie die Bibel ihn beschreibt, als diese Schöpfungs- und Lebens- und Liebeskraft, dass der größer ist als mein Verstand. Was für ein Gott wäre das, den ich irgendwie im Theologiestudium verstehen könnte? Versteht mich nicht falsch, Glaube ist mehr als Verstand, aber auch nicht weniger. Es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, im Gegenteil. Nachdenken und Fragen zu stellen und in Frage stellen, haben ganz viel Chance und ganz viel Potenzial, weil wir weiterkommen, weil wir neue Dinge entdecken, neue Horizonte. Aber wenn wir mit diesem Anspruch daran gehen, dass durch unsere Fragen und durch die Antworten, die wir bekommen, wir irgendwann ein komplettes Puzzle gelöst haben, dann sind wir, glaube ich, auf dem falschen Dampfer, weil Glaube eben nicht aus richtigen Sätzen und Antworten besteht, sondern Glaube eine Beziehung ist. Das heißt, Fragen und Zweifel sind nicht das Gegenteil von Glaube, sondern wenn Glaube eine Beziehung ist, dann ist das Gegenteil von Glaube Misstrauen. Der Killer für Beziehungen ist nicht Fragen. Der Killer für Beziehungen ist Misstrauen und Angst und Beziehungsabbruch. Und darum ist es auch so wichtig, sich mit seinen Zweifeln und Fragen auseinanderzusetzen oder die von anderen auch an sich heranzulassen. Sonst führt es eben nicht in eine Auseinandersetzung mit Gott, sondern in Gleichgültigkeit. Auch ein Beziehungskiller. Gleichgültigkeit. Wie gesagt, wer Zweifel und Fragen immer auf die lange Bank schiebt, der baut sich nie ein gesundes Set an Antikörpern auf. Und Fragen und Zweifel sind eben dieses konstruktive Element des Weiterkommens, des Nichtstillstehens, des Auf dem Wegbleibens, auch wenn es verunsichert, das gehört auch dazu, aber sie sind eben ganz wichtig. Das ist das Erste. Das ist also Glaube. Eine Beziehung. Jetzt wollen wir uns nochmal angucken, aus welchen Himmelsrichtungen können dann so Wolken kommen, die diesen Glauben in Frage stellen oder die Glaube allgemein in Frage stellen, wo Leute ins Zweifeln geraten und im schlimmsten Fall auch ins Verzweifeln. Als Erstes wäre da der Punkt der Moral. Das ist immer wieder ein Aufhänger, wo man irgendwie so seine Schwierigkeiten hat. Vielleicht, wenn man von außen auf Gemeinden draufschaut und so sieht, wie die Christen eigentlich sagen, wie es sein sollte und wie sie sich dann tatsächlich verhalten. Oder weil man einfach merkt, meine Ansichten stimmen überhaupt nicht damit überein, was angeblich das Christliche ist, wie man sich als Christ zu verhalten hat, was richtig und was falsch ist. Darauf können wir jetzt hier keine umfassende Antwort natürlich geben, aber mal ein Schlaglicht wäre für mich, ich glaube schon, dass es tatsächlich so etwas gibt wie ethisch gute, verantwortungsvolle Lebensstile und Lebensweisen und weniger gute. Aber ich glaube nicht, dass ich die selbst erfinden kann. Deswegen glaube ich, hat es geradezu etwas Befreiendes, wenn ich nicht selbst meine Moral erfinden muss. Über die Kriterien, nach denen wir aber beurteilen, über die müssen wir sprechen, über die müssen wir auch im Gespräch bleiben. Und da kann sich niemand hinstellen und sagen, er hat die Antwort und alle müssen ihm folgen oder sowas. Ich glaube beispielsweise, um es mal in einem Beispiel durchzuspielen, dass es moralisch, ethisch besser ist, nicht selbstsüchtig zu leben. Das ist ein bisschen ein harmloses Beispiel. Vermutlich würden da die meisten Menschen irgendwie sagen, ja, das ist eigentlich schon gut. Nicht selbstsüchtig zu leben. Das ist ethisch gesehen absolut etwas, was Jesus uns vorlebt und was er uns lehrt, wozu er uns auch beauftragt. Das bedeutet aber erstens nicht, dass ich das selbst schaffe. Im Gegenteil, es bedeutet zweitens dann auch nicht, dass es mir zusteht, über andere, die es auch nicht schaffen, zu urteilen oder ein Urteil zu fällen. Denn erstens, ich schaffe es selbst ja auch nicht. Im Gegenteil, erst durch meinen Glauben, so wie ich ihn verstehe, kann ich an den Punkt kommen, zu sagen, ich weiß, dass ich es nicht schaffe. Ich weiß, dass ich nie irgendwelche moralischen Messlatten überspringen kann. Ich weiß, dass ich nie ein wirklich gutes Leben aus mir heraus führen kann. Und gerade das kann mich dazu befreien, zu sagen, ich muss es auch nicht. Das ist Evangelium ja ganz tief drin, dass wir nicht erst irgendwelche moralischen Latten überspringen müssen und dann sind wir vor Gott okay, sondern so wie du bist, so wie wir sind, mit unseren Makeln und Fehlern und dem, was wir im Leben auch richtig verkacken, so sind wir geliebt von Gott, bedingungslos geliebt. Und das ist ja das Schöne, Gott verändert uns dann aus uns ganz tief innen dahingehend, dass ich es vielleicht immer mehr schaffe, nicht selbstsüchtig zu leben. Aber nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern weil ich mal endlich ehrlich werden kann vor Gott und sagen kann, ich weiß, ich kann es nicht. Ich weiß, ich schaff's nicht. Aber ich weiß, ich bin okay, so wie ich bin vor Gott. Und er gibt mir dann die Kraft, immer mehr zu lernen, in seinem Willen zu leben. Deswegen beim Thema Moral. Ich glaube nicht, dass es egal ist, wie wir leben. Es steht mir aber nicht zu, über andere zu urteilen. Und wenn wir diesen Spirit, glaube ich, kultivieren, dann finden wir damit schon immer besser einen Umgang. Moral, das ist ja vielleicht noch was man so ein bisschen von sich weghalten kann. Da kann man Finger zeigen, die und die. In einem nächsten Schritt wird es vielleicht schon mal ein ganz bisschen persönlicher. Das ist die Ebene des Verstandes, des Intellekts. Das sind auch immer wieder Anfragen an den Glauben. Zweifelherde, Krisenherde. Dass man irgendwie das Gefühl hat, ich kann mein modern, naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild und das Weltbild, das mir die Bibel anscheinend vorgaukelt, nicht in Übereinstimmung bringen. Ich krieg die beiden Dinge nicht zusammen. Oder ein anderer Klassiker, ich kann mit meinem Verstand dieses Buch Bibel irgendwie, fällt mir sehr schwer ernst zu nehmen, zu begreifen, was soll das überhaupt, wie kann ich damit einen Umgang finden. Es gibt da noch ganz viele andere verschiedene Felder, aber der Verstand ist immer wieder so ein Punkt, wo Leute ins Zweifeln kommen. Und ich glaube, das ist völlig okay. Weil, wie gesagt, Zweifel und Fragen an diesen Stellen sind nicht das Gegenteil von Glaube, sondern können dich tiefer hineinführen, können dich weiterbringen in dieser Beziehung und müssen nicht automatisch Beziehungsabbruch heißen. Das gleiche gilt für den nächsten Punkt, auch wenn der schon nochmal ein bisschen persönlicher ist. Identität. Wenn ich auf einmal merke, ich habe vielleicht mein Leben lang irgendwie geglaubt, aber irgendwie habe ich mich davon wegentwickelt. Ich bin in eine neue Stadt gezogen, ich habe was mit anderen Leuten zu tun. Ich bin nicht mehr der gläubige Teenager, Jugendliche, was auch immer. Oder auch wenn du nicht fromm aufgewachsen bist, du merkst, das, was dich jetzt gerade ausmacht und deine fromme Seite, irgendwie fällt es dir immer schwerer, die zusammenzubringen und du wickelst fast so was wie eine gespaltene Persönlichkeit. Einerseits die fromme, andererseits die normale. Und um authentisch bleiben zu können, musst du irgendwann eine von beiden Seiten aufgeben. Ich bin davon überzeugt, dass Glaube tatsächlich mitwachsen muss. Und gerade an diesen Punkten, Moral, Intellekt, gerade durch diese Fragen und Zweifel, das sind Wachstumsfaktoren, wenn wir uns diese Fragen stellen und uns wirklich auf die Suche nach Antworten machen. Aber das ist erstmal eine Grundsatzentscheidung, die man für sich treffen muss, dass man sich auf die Suche macht, wenn einem diese Fragen in den Weg gestellt kommen. Und dass man es nicht einfach wegzieht. Wie gesagt, ich glaube, Glaube kann mitwachsen und muss sogar mitwachsen. Und wie das genau für dich aussieht, kann ich nicht beantworten. Aber wichtig ist diese Grundsatzentscheidung, dass Glaube, dass dein Glaube nicht ein System von wahren Sätzen ist. Weil dann hat man natürlich ein Problem, wenn das, was ich einmal als wahr anerkannt habe, für wahr gehalten habe, wenn ich da immer diese Steine rausziehe, dann ist das wie bei Jenga. Ja, wenn der Glaube so ein Turm ist, der irgendwie aus richtigen Sätzen besteht, dann fange ich an, Steine rauszuziehen und irgendwann bricht alles zusammen. Aber das ist Glaube nicht, sondern Glaube, nochmal, ist eine Beziehung. Und ich darf Dinge in Frage stellen und ich darf wissen, dass ich damit weiterkomme. Ich darf aber nicht davor weglaufen. Diese Geschichte von Jakob, der an diesem Fluss Jabbok mit einem Mann, mit vermutlich ist Gott damit gemeint, ringt, ist dafür, finde ich, eine ganz schöne Illustration. Jakob ist so ein Typ, der sein Leben lang weggelaufen ist. Das war sein Verhaltensmuster. Das war sozusagen sein Special Skill, war wegzulaufen. Er schleicht sich den Segen von seinem Bruder, weiß gar nicht genau, was er mit diesem Segen anfangen soll, aber seine Mutter sagt ihm, das ist gut, also macht er das. Ja, das ist so diese Second-Hand-Spiritualität, könnte man sagen. Nichts Eigenes, die Mutter hat's gesagt, also mache ich's. Also konsequent muss er fliehen. Dann betrügt er seinen Schwiegervater, um sich irgendwie ein kleines Vermögen aufzubauen. Und dann kommt's am Ende ziemlich dick für ihn. Und er steht wieder Esau gegenüber, seinem Bruder, von dem er den Segen geklaut hat damals. Und in diese Situation hinein hat man fast das Gefühl, dass Gott sagt, so, und jetzt kannst du nicht mehr weglaufen, jetzt stelle ich mich dir in den Weg. Und es ist nicht schön und es ist nicht angenehm, im Gegenteil, die ringen miteinander, die kämpfen. Und das Krasse ist, Gott greift ihn ja sozusagen an. Was für eine irre Vorstellung. Gott kommt und greift ihn an und noch verrückter, Jakob bewährt sich. Tatsächlich, als Jakob mal nicht wegläuft, sondern sozusagen gezwungen ist zu kämpfen, da gewinnt er auch noch diesen Kampf. Er lässt sich nicht niederringen. Und dann schlägt Gott ihm auf die Hüfte. Und dann später heißt es ja auch, und er hinkte weg von dem Platz. Und es ist irgendwie so dieses, da hat sich irgendwie was verändert in diesem Kampf. Jakob wird nie wieder wegrennen können. Er hat eine ausgerenkte Hüfte. Da hat sich irgendwie was verändert, aber er muss auch nicht mehr, weil er einmal sich mit Gott auseinandergesetzt hat, gerungen hat und sich sogar mehr noch an ihn klammert und ihn nicht loslässt und sagt, ich lass dich nicht los, bevor du mich segnest. Ich finde es ein ganz gutes Bild für so Zweifel und Fragen. Lass nicht davon los, setz dich damit auseinander, ring mit Gott und ring ihn auch vielleicht nieder und lass ihn nicht los, bevor es dir nicht zum Segen geworden ist. Es ist anstrengend und vielleicht kommst du mit Hüftschaden weg und wirst nie wieder wegrennen können vor Gott. Aber es ist okay, weil du wirst ein Gesegneter sein. Zumindest ist das in dieser Geschichte von Jakob so. Die Amis würden sagen, that's the spirit, ne? So, das ist die Einstellung. Nicht davor weglaufen, sondern den Kampf aufnehmen damit. Vielleicht bläst dir der Wind aber auch noch aus einer vierten, ganz anderen Richtung entgegen. Und das ist die Richtung, wenn es aus der Gottesbeziehung selbst sozusagen, wenn die in Frage gestellt wird. Weil, wenn Glaube eine Beziehung ist, dann ist das natürlich eine ganz andere Qualität von Zweifel und von Glaubenskrise. Meistens passiert es auf zwei Wegen oder aus zwei Anlässen heraus. Das eine, darum ging es in der Predigt letzte Woche, wenn wir in Lebenskrisen kommen, wenn wir Schicksalsschläge erleben oder wenn irgendwie tragische Dinge in unserem Leben passieren und wir nicht mehr glauben können, dass es dieser Gott wirklich gut meint mit uns. Darum ging es, wie gesagt, letzte Woche. Das andere ist, und da möchte ich kurz drauf eingehen, ist, dass sich so schleichend eine Art Enttäuschung breit macht. Vielleicht hast du Gott früher erlebt, auch emotional und intensiv und hattest diese intensive Gottesbeziehung und irgendwann hast du das Gefühl, es ist wie so eine Art Funkstille. Und obwohl du betest und obwohl du ein Gebetsleben kultivierst und dich bemühst, Gott zu suchen und dich auf seine Verheißung stützen willst, und Jesus hat verheißen, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und obwohl du das tust und wirklich von ganzem Herzen nach ihm suchst, hast du das Gefühl, da kommt nichts mehr an, kommt nichts mehr zurück. Aus dieser Enttäuschung, das habe ich in den letzten Jahren immer wieder bei Freunden von mir auch erlebt, das ist, finde ich, glaube ich, das Allerschwierigste, womit wir umgehen lernen. Es ist ehrlich gesagt gar nicht so was Seltenes, sondern ich habe in meinem Umfeld in den letzten Jahren und Monaten das immer wieder erlebt, dass so irgendwie auf einmal tote Hose ist, Funkstille. Und ich weiß, dass das nichts ist, worauf man jetzt eine einfache Antwort geben kann. Ach, so ist das. Okay, dann kann ich damit leben. Aber ich möchte einfach einen Gedanken anbieten, in die Runde werfen. Wenn man sich in diesen Momenten sehr weit weg fühlt, innerlich, von Gott, von seinem Glauben, dann finde ich den Gedanken zumindest spannend, dass man damit auf eine gewisse Art und Weise so nah an Gott und an Jesus dran ist, wie man sonst nie sein könnte. Jesus am Kreuz, was sind seine letzten Worte? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann erleben wir was, was genau in dieser Art auch Jesus erlebt hat. Dieses Gefühl von Verlassenheit, dieses Gefühl von disconnected, von ich habe keine Beziehung mehr zu Gott oder sie ist irgendwie brüchig oder einfach nicht mehr da und er ist jetzt gerade, wo ich es bräuchte, nicht hier. Ich weiß, dass es, wie gesagt, kein abschließend tröstender Gedanke ist, aber vielleicht einer, der einen auf eine Spur bringen kann, dass man dadurch Jesus so nahe ist, wie man es vielleicht sonst nie sein könnte. Und, das ist der zweite Gedanke dazu, da wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde lernen, genau solche Dinge auch miteinander zu tragen, miteinander auszuhalten und durch solche Zeiten durchzugehen. Manchmal ist die Gemeinschaft oder manchmal ist die Antwort Gottes auf solche Krisen und auf solche Fragen keine Antwort, sondern eben Menschen, Beziehungen, eine Gemeinschaft. So wie auch seine Antwort auf Moses' Frage war, ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich gebe dir diese Beziehung. Das sind also diese vier Himmelsrichtungen, aus denen der Wind dir entgegenblasen kann. Und am Ende möchte ich jetzt Folgendes kurz machen. Ich möchte mal kurz die Nase in den Wind halten. Du hast jetzt 2 Minuten Zeit, 2, 3 Minuten, um darüber nachzudenken. Kannst du damit was anfangen? Trifft es das irgendwie? Sind es Kategorien, die für dich Sinn ergeben? Sind es die Richtungen, aus denen du vielleicht aus der einen oder der anderen mehr den Wind um die Ohren gepfiffen fühlst? Und wie gesagt, du kannst an ganz verschiedenen Punkten stehen. Vielleicht ist noch alles neu im Glauben und du entdeckst gerade, wie schön es ist, mit Gott zu leben. Dann ist das total super. Dann freuen wir uns darüber zusammen. Und dann möchte ich dich ermutigen, aber diese Fragen und Zweifel an dich heranzulassen und dich damit auseinanderzusetzen, um eben ein gewisses Immunsystem aufzubauen. Oder du bist an diesem Punkt, dass du verstanden hast, okay, ich weiß, ich kann nicht alles begreifen, es ist nicht immer einfach. Und du bist gerade an diesem konstruktiven Punkt. Da möchte ich dir auch da Mut zu sprechen, dran zu bleiben. Und vor allem möchte ich dir sagen, dass es ein Stück weit, dass du jetzt an der Reihe bist. Diese Predigtreihe ist vorbei und damit ist aber das Thema ja noch nicht vorbei. Sondern im Prinzip geht's jetzt erst richtig los. Im Prinzip möchte ich dich jetzt ermutigen, so eine Art Standortbestimmung zu machen. Ich glaube, Thomas, kannst du, genau, super. Im Prinzip eine Art Standortbestimmung zu machen, wo stehst du da gerade? Und da gibt es Möglichkeiten. Entweder du holst dir einen Buchtipp, du sprichst mit jemandem drüber, du sprichst mit uns darüber, du erfindest eine neue Plattform. Wir haben jetzt diese Bring Your Own Brain Abende angefangen, diese philosophischen Gesprächsabende, die zum Beispiel gerade diese Intellekts- und diese Verstandesebene bedienen sollen. Aber vielleicht fehlen dir für deine Zweifel und Fragen auch noch eine Plattform. Dann sag uns das und lass uns gemeinsam danach suchen. Lass uns gemeinsam das erfinden zur Not, wo deine Fragen vorkommen können. Weil wie gesagt, wegziehen ist keine Option. Nimm dir 2, 3 Minuten Zeit, darüber nachzudenken, was davon irgendwie mit dir connected. Und ob du Glaube als diese Beziehung verstehst oder ob dein Glaube vor allem aus wahren Sätzen besteht, die ganz schnell ins Wanken kommen können. In der ersten Predigt der Themenreihe ging es um Thomas den Zweifler. Und Reinhard hatte darüber geredet, dass eine der Schätze in dieser Geschichte ist, dass Thomas tatsächlich es aushält bei den Jüngern und die Jünger es bei ihm aushalten, mit ihm, Zweifler und Nichtzweifler zusammen. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Pointe. Bleib bei uns, lass uns zusammenbleiben, lass uns zusammen auf den Weg gehen, lass uns zusammen sozusagen die Segel setzen, wenn dieser Wind bläst. Weil ich glaube, es kann uns weiterbringen und es kann uns voranbringen. Vielleicht war das jetzt aber auch alles ein bisschen abstrakt. Dann kommt jetzt dein Teil. Wir feiern gleich zusammen das Abendmahl. Und gerade im Abendmahl ist es so ein bisschen, wir feiern das Geheimnis des Glaubens. dass dieser große Gott sich ganz klein gemacht hat und uns ganz nah gekommen ist. Und Brot und Wein, das ist was wir tatsächlich schmecken und schlucken und kauen können und wo wir ganz körperlich real Gottes Zusage haben, dass er bei uns ist, dass er mit uns ist. Und darum ist das, glaube ich, so wichtig, immer wieder diese zusammenzukommen, um genau das gemeinsam zu machen und zu haben und zu erfahren. Und darum seid ihr jetzt eingeladen gleich zum Abendmahl. Reinhard wird es gleich leiten, uns durchs Abendmahl. Und denkt daran, dass das ein Feiern eines Geheimnisses ist und dass es uns gelassen machen kann. Wir müssen nicht alles wissen, wir müssen nicht alles verstehen und wir können trotzdem darauf vertrauen, dass Jesus uns nahe ist. Amen.